Moin, moin zu Lebenslang 1, dem Werder Bremen Fußball-Fan-Talk mit Scoop und Sepp. Und auch heute Scoop wieder 100% weichspülerfrei. Das Ganze, du weißt es ja, ist ja wunderbar, das Ganze beendet. Und wir hauen jetzt direkt nochmal einen raus. Ich habe mir das nochmal vor der Aufnahme hier angeguckt. Butten und Binn, wir verlinken das nochmal. Historisches damals, vor über 30 Jahren, Bochum-Werder. Richtig geil, da kann ich nur sagen, Vorstand raus, Scoop. Und zwar ging es darum, dass Thorsten Remscheid-Legert zu Werder Bremen gewechselt ist. Und die Fans in Bochum wurden im Stadion interviewt. Richtig geil, damals mit Kutten noch. Konnte man auch alles machen, nicht draußen, sondern richtig da in der, fast schon in der Kurve. Und sind völlig ausgeflippt, haben ihn dann als Lügert bezeichnet. Und das müsst ihr euch auf jeden Fall reingucken, sind so 2 Minuten, wie gesagt, wird verlinkt. Richtig coole Geschichte. Damals Thorsten Legert, eben so als 22-Jähriger mit dem Wechsel zu Werder Bremen, und die Bochumer Fans sind völlig ausgeflippt. War wohl auch Geheimhaltung über 3/4 Jahr. Also eine schöne Anekdote, sodass wir direkt drin sind in dem Ganzen. Und deswegen direkt auch die erste Frage an dich, Scoop. Donnerstagabend, wie sieht's aus? Abstiegskampf, Abstiegskracher, keine 48 Stunden mehr. Werder Bremen gegen Bochum. Wir brauchen die 3 Punkte, nachdem wir ja mit der Mannschaft weichspielerfrei, um es nochmal zu erwähnen, abgerechnet haben. Und natürlich jetzt auch schon klar ist, dass einer unserer absoluten Superstars, Mitchell Weiser, ausfällt für das Spiel am Samstag. Ja, wie geht es mit dir mit all diesen Informationen? Und wie kriegen wir jetzt die 3 Punkte an die Weser, oder behalten wir an die Weser, sagen wir es mal so.
Ja, moin lieber Sepp, moin liebe User. Erstmal will ich den ersten Teil deiner Berichterstattung, nenne ich es jetzt mal, gerade beantworten. Thorsten Legert wechselt vom VfL Bochum zum SV Werder Bremen und wird mit dem SV Werder Bremen 1993 Deutscher Meister sein. Das waren noch Zeiten, ne? Ich war live im Stadion Stuttgart, damals hieß es noch Gottlieb Daimler Stadion. Thorsten Legert mit nacktem Oberkörper auf dem Zaun hat seine Bizeps gezeigt. Das war noch Fußball von Werder Bremen. So. Jetzt aber zur Aktualität, Sepp. So schnell geht das auf jeden Fall. Ja, du hast es angesprochen. Für mich ein entscheidendes Spiel für die Saison, wie es weitergeht. Definitiv. Also Bochum, Tabellen 16. Sage ich jetzt schon mal, bevor ich den Zettel gleich hier rausbringe, sage ich mal. Tabellen 16. Wir Tabellen 11. Es geht um alles. Verlieren wir dieses Spiel, haben wir auch gegen einen direkten Konkurrenten im Abstiegskampf verloren. Dann sieht es richtig, richtig schlecht aus. Mitchell Weiser spielt nicht, ist wieder natürlich eine Riesenbaustelle meiner Meinung nach. Okay, Leo wird da jetzt wohl spielen. Gehe ich ganz stark von aus, aber über die Aufstellung reden wir auch noch. Nein, also insgesamt ganz wichtiges Spiel für die weitere Saison. Es müssen 3 Punkte her. Sogar ein Punkt ist zu wenig, meiner Meinung nach. Auch wenn wir dann den Abstand zum VfL Bochum halten. Aber es müssen 3 Punkte her, es muss die Siegermentalität her, es muss ein Füllkrug wieder her, der 13 Tore in der Torschützenliste hat, der muss mal wieder bomben, ne, weil der Nkuku ist wieder fit, wenn er die Torjägerliste auch haben möchte, der muss jetzt auch wieder Tore schießen. Für mich, Sepp, ein eindeutiger 3-0-Sieg mit, was weiß ich, 25-8 Torschüssen und so weiter und so fort. Die Mannschaft muss am Samstag richtig liefern. Die muss richtig liefern am Samstag.
Okay, das heißt, machen wir kurz und knapp. Du hast alles rausgeholt. 13-0, 25-8 Torschüsse reicht doch für heute Abend. Oder sollen wir noch ein bisschen weiter erzählen? Ich meine, was gibt es jetzt noch zu sagen? Ich kann dir jetzt natürlich sagen, dass ihr euch alle zurücklehnen könnt und entspannen könnt. Du hast es nämlich angesprochen. Leo Bittencourt spielt jetzt bestimmt wieder Rechtsverteidiger. Von daher, du weißt ja auch die Aussage, kaum spiele ich einmal rechts, schon spielen wir zu null. Dann müssen wir uns also überhaupt gar keine Sorgen machen mit Leo da als Rechtsverteidiger. Da brennt hinten überhaupt nichts mehr an. Von daher ist dein Tipp jetzt, den wir vielleicht nochmal nachher wiederholen, durchaus gerechtfertigt. Ja, ich glaube, eine Mannschaft stellt sich nach den Leistungen auch schon wieder fast von selber auf in vielen Bereichen. Wie gesagt, Weiser, um das vorwegzunehmen, trainiert individuell, aber fällt definitiv aus. Will man sicherlich auch kein Risiko eingehen. Damit natürlich unser Spielmacher weg, wenn man so will. Bochum, wir haben es ja auch so ein bisschen angesprochen, auch beim letzten Nachbericht. Ich habe mir die ja auch angeguckt und ihr vielleicht ja auch. Sehr kämpferisch auf dem starken Acker gearbeitet, das Ganze bei ihrer Niederlage zu Hause. Sind, glaube ich, eher heimstark oder hatten, glaube ich, 4 oder 5 Spiele zu Hause gewonnen in Serie. Auswärts wahrscheinlich dann etwas schwächer und muss man natürlich abwarten. Könnte natürlich sein, dass es wieder mit Bittencourt auf der Position gar nicht so schlecht ist und dass er so ein bisschen kompensiert wird. Kommen wir sicherlich gleich zu. Vielleicht noch andere Themen. Anthony Jung, wir wussten es ja jetzt schon seit 5,5 Wochen ungefähr, verlängert um ein Jahr plus Option um ein weiteres Jahr. Die Option kommt wohl nach einer gewissen Anzahl von Spielen. Die sind jetzt noch nicht durchgesickert, aber ja, man kennt das ja wahrscheinlich irgendwo. 10, 15 Spiele würde ich jetzt mal annehmen in der Größenordnung. Und das Ganze geht weiter. Man sucht trotzdem noch weiter nach einem Linksverteidiger. Wurde auch mal von Clemens Fritz hier im Laufe der Woche erwähnt, das Thema. Sehr interessant, was man redet ja oft um diesen U19-Spieler, glaube ich, von Hertha BSC. Hatten wir auch, glaube ich, schon berichtet. Ich meine, Ulrich hieß der. Ist aber jetzt auch schon so 2 Monate her. Da ist nur die Frage, wenn man jetzt mit dem sich anfreundet, was bringt das nochmal 19-Jährigen zu holen? Wir haben noch Buchanan 21, 22. Also würde jetzt aus meiner Sicht jetzt nicht so viel Sinn machen. Wir sind noch an Nachwuchsstürmer aus Bielefeld, wohl so mit dran, der 16 Jahre alt ist. Aber es sind alles Zukunftsszenen. Man muss ja gucken, Chiarodia, unser großes Talent in der Abwehr, der Italiener, wurde ja auch schon sehr gepriesen und hat dann trotzdem, glaube ich, erst 1 Minute gespielt oder 5 oder so. Von daher muss man mal gucken, wo da die Reise hingeht bei den Einzelnen. Aber es kristallisiert sich ja das raus, was wir auch schon gesagt haben. Viele Verträge bleiben dann irgendwo auch die gleichen oder man geht mit demselben Kader eigentlich in die Saison. Will ja angeblich verjüngern, wurde ja auch mal von Baumann nochmal erwähnt vor 2, 3 Wochen. Sehe ich jetzt aber nicht, wenn du jetzt zum Beispiel Zetterer verlängert hast, Groß verlängert hast, Jung. Gut, Zetterer geht ja noch vom Alter, aber die anderen beiden ist ja eigentlich Ü30-Fraktion. Wo dann der große Umschwung kommt, weil wir müssten ja dann schon irgendwie mal zumindest in der Breite 5 Spieler dazu holen, die jetzt aus meiner Sicht auch nicht 19 Jahre alt sein müssen, weil das bringt ja auch nichts. Integration hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Von jungen Spielern ist ja auch nochmal semi-optimal. Von daher müssten wir dann eher 24- bis 26-Jährige irgendwie herkriegen. Aber warten wir mal ab. So viel eben was zu Werder, zu den aktuellen Themen. Jetzt habe ich wieder ganz viel erzählt. Scoop, lass uns so einfach loslegen. Dann, wenn du einen Zettel hast,
dann leg los.
Dann, okay. Genau, leg mal los mit Werder Bremen gegen VfL Bochum. Das interessiert ja alle.
Ich muss kurz noch mal auf den U16-Spieler, weil mein Sohn spielt ja auch in der Jugend, U15 zurzeit, ne? Und der ist U16-Spieler bei Arminia Bielefeld und da habe ich heute mal ein bisschen nachgeguckt, was er so geleistet hat, weil die Überschrift war Torjäger. Also er hat in der U16-Bundesliga in 12 Spielen 17 Tore gemacht. Habe ich heute gelesen. Und was ja auch, sag ich mal, immer seltener wird in diesen Ligen, er ist ein Deutscher, ne? Er ist ein deutscher Stürmer, irgendwie kein Moukoko oder so, ne? Der bei Dortmund in der Jugend immer so gebombt hat oder so, sondern echt ein deutscher Stürmer mit einem arischen deutschen Namen. Und wie gesagt, in 12 Spielen 17 Tore zu machen in der Bundesliga, in der höchsten Liga, die es da gibt, das ist schon nicht verkehrt auf jeden Fall. So, aber jetzt zu meinem Zettel. Sepp, da sind wieder Statistiken, da kannst du dir echt nur am Kopf packen. Also,
dann leg mal los.
Ja, wenn Werder das Spiel nicht gewinnt, dann weiß ich auch nicht. Also ich lese einfach nur die Statistiken vor. VfL Bochum ist zurzeit Tabellen 16. haben 19 Punkte geholt, davon ein Torverhältnis von 24 zu 51 Tore. Die haben also eine Tordifferenz von minus 27. Haben 6 Spiele bisher gewonnen, 1 Spiel unentschieden gespielt und 14 Spiele verloren. In der Auswärtstabelle, Sepp, halte ich fest, in der Auswärtstabelle ist der VfL Bochum Tabellen 18., also letzte. Haben auswärts 11 Punkte geholt, 7 zu 32 Tore kassiert, also eine Tordifferenz von minus 25. Haben auswärts erst 1 Spiel gewonnen, 0 Spiele unentschieden gespielt und 10 Spiele verloren. Wir werden den Samstag erleben, ne? Im Vergleich dazu unser Lieblingsverein, der SV Werder Bremen. Zurzeit Tabellen 11. in der Bundesliga, 27 Punkte, also noch 8 Punkte mehr als der VfL Bochum. Torverhältnis von 31 zu 41 Tore, also eine Tordifferenz von minus 10. Wir haben bisher 8 Spiele gewonnen, 3 Spiele unentschieden gespielt und 10 Spiele verloren. Und jetzt, da siehst du, wenn wir die Heim- und Auswärtstabelle gegeneinander gehen, dass es da auch richtiger Abstiegskampf ist, weil Werder Bremen ist in der Heimtabelle Tabellen 15., hat zu Hause 13 Punkte geholt, ein Torverhältnis von 17 zu 18, also minus 1 Tordifferenz. Wir haben zu Hause 4 Spiele gewonnen, 1 Spiel unentschieden gespielt und 6 Spiele verloren. Also das ist schon Abstiegskampf pur, ne? Nicht nur die normale Tabelle, wenn ich dann noch die Heim- Heim- und Auswärtstabelle dazu nehmen, beide unten drin natürlich, also das ist echt ein Highlight. Also als ich das gelesen habe, dass wir in der Heimtabelle nur Tabellen 15. sind, da packst du dir echt nur am Kopf. Also da muss was gegen gemacht werden. So, dann stelle ich ja immer den gegnerischen Trainer vor. Das ist der Thomas Thomas Letsch, so. Geboren am 26. August 68, ist bekannt geworden als Trainer, sage ich mal, 2012 bei Red Bull Salzburg in der Jugend. Dann war er von 2013 bis 2014 bei Red Bull Salzburg Co-Trainer. Dann hat er hier Liefering, das war ja dieses Farmteam, ne, von Salzburg. Genau. Da war er von 2015 bis 2017 Trainer. Dann 2017 Erzgebirge Aue. Das hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, dass der Aue mal trainiert hat in der zweiten Liga. Dann 2018 bis 2019 Austria Wien trainiert. Dann von 21 bis 22 Wittes-Arnheim. Und dann ist er jetzt zur Winterpause für Thomas Reis ja geholt worden, zum VfL Bochum geholt worden. So, also die Vita von ihm liest sich gar nicht schlecht, auf jeden Fall. Dann interessante Spieler. Fällt mir im Prinzip nur einer ein, das ist Simon Zoller, der Ex von Laura von Tora, einem großen Werder-Fan, auf jeden Fall, die Tochter von Jörg von Tora, die haben sich ja getrennt. Und Afdi Ajay oder so, vorne drin, ganz schneller, dunkelhäutiger Bursche, der die letzten Spiele richtig geackert hat. Und da kommst du ja mit unserer Schnelligkeit, unsere langsame Abwehr in Anführungsstrichen, der wird uns wahrscheinlich vor Schwierigkeiten stellen. Das waren für mich jetzt die interessantesten Spieler. Dann haben wir in der Bundesliga, Sepp, da haben wir aber eine eindeutige Aussage. Wir haben 67 Spiele in der Bundesliga gegen den VfL Bochum gemacht. Davon haben wir 42 gewonnen, 15 unentschieden gespielt und nur 10 verloren. Also die Statistik ist schon mal positiv und die könnte uns ja auch positiv auf Samstag stimmen.
Auf jeden Fall, ja.
Das letzte Spiel, Sepp, 5. Spieltag, 3.9.2021, haben wir beim VfL Bochum 0-2, also in Bochum 0-2 gewonnen. Späte Tore durch Füllkrug, 86. und 90+2 durch einen Elfmeter. Beides Vorlagen sozusagen Burke. Einmal eine Flanke von Burke und einmal wurde Burke gefault zum Elfmeter. So, die letzten 5 Spiele ist auch wieder eine super Statistik. Werder Bremen 6 Punkte geholt, 5-7 Tore, 2 gewonnen gegen Wolfsburg und Stuttgart, kein Unentschieden und 3 verloren. VfL Bochum die letzten 5 Spiele, Sepp, nur 3 Punkte geholt, 8-14 Tore, ein Spiel nur gewonnen und 4 Spiele verloren. Also wenn ich diese Tabellensituation sehe und VfL Bochum, wie gesagt, nichts gegen den Verein VfL Bochum, bestimmt nicht. Vielleicht hören uns ja auch VfL Bochums Fans zu, dann grüße ich schön auf jeden Fall. Das ist jetzt kein Niedermachen von euch. Aber wenn die Tabellen 16. sind und insgesamt Auswärtstabellen 18. sind, auswärts 10 Spiele verloren haben und nur ein Spiel gewonnen haben, tut mir leid, das soll nicht respektlos klingen, aber da muss Werder Bremen da zünden am Samstag und wie ich dir schon gesagt habe, das muss ein 3-0 geben. Also da ist doch die Auswärtsmannschaft mit 18, wie gesagt, 18. in der Auswärtstabelle. Selbst da muss was von Werder Bremen kommen. Also das muss der Ole Werner in die Kabine hängen und sagen, pass mal auf, auswärtsschwächste Mannschaft, jetzt haut da bloß rein. Sepp, ganz ehrlich.
Ich muss jetzt gerade, wo du das erzählt hast, nochmal nachgucken, weil, wie gesagt, ich habe diesen Sportschau-Bericht, war das, glaube ich, oder Sportstudio oder bei YouTube selber, mir das mal angeguckt mit Bochum. Da haben die was von 5 Spielen gesagt. Da dachte ich so, was ist mit deiner Statistik? Aber das ist wirklich so. Die haben das Achtelfinale verloren. Das ist natürlich bei dir drin.
Genau.
Die haben aber davor, vor dem Freiburg-Spiel gewonnen gegen Hoffenheim zu Hause im Februar. Sie hatten dann das Spiel gegen Hertha gewonnen. Das war der Auftakt. Und dann halt im letzten Jahr noch einige Spiele. Und deswegen standen die, glaube ich, vor dem 5. Auswärtserfolg in Folge. Ja, genau, ohne Pokal jetzt damit zu rechnen. Und ja, sehr interessant übrigens, gegen welche starke Mannschaft haben sie wohl auswärts den einzigen Sieg geholt?
Die Bochumer?
Ja.
Starke Mannschaft, wenn du so schon
kommst. Ja, aber für uns absolut starke Mannschaft und auch bald.
Erst FC Köln.
Nee, Augsburg.
Ach, Augsburg, oh ja, da müssen wir dann die Woche hin, ne? Nach Augsburg müssen wir dann die Woche hin schauen, ne? Ja, genau, okay.
Ja, also du hast jetzt schon ein paar Punkte gesagt. Klar, bei dem hätte ich jetzt auch gar nicht gedacht. Klar, wir gucken uns ja meistens die Gegner nie an oder verfolgen die großartig. -51 Gegentore sehe ich jetzt auch hier nochmal in der Tabelle. Deswegen gucke ich ja gerade ein bisschen rüber. Das ist natürlich schon happig. Der nächstschlechteste Schalke hat 41. Also schon mal eine Hausnummer 51. Also da brennt ja,
hier. Wenn ich gerade, Entschuldigung, Sepp, und wenn ich dann noch gerade sehe, auswärts 32 Gegentore in 11 Spielen, ne, das ist ja auch nicht gerade wenig, sage ich jetzt mal so. Ne?
Das sind ja auch knapp drei bald. Und genau. Ja, da bin ich beide. Also wenn sicherlich jetzt schon besser in Form, haben ja auch alle Möglichkeiten, sind ja punktgleich mit Stuttgart und Hoffenheim und müssen auch was tun. Schalke spielt ja gegen Stuttgart, also auch für alle Beteiligten im Keller ein großes, wichtiges Spiel. Hoffenheim gegen Dortmund, da kann man natürlich auch vielleicht darüber nachdenken, dass die Dortmunder nochmal weiter gewinnen. Hertha gegen Augsburg, auch sehr interessant. Augsburg ist zwar jetzt weiter draußen, so ein bisschen mit 24 Punkten, aber könnte sich dann sozusagen final so ein bisschen auch verabschieden, wäre dann punktgleich mit uns beim Sieg als Beispiel. Ja, da ist Abstiegskampf, wir kennen es ja selber. Ist halt, es gibt halt nur, ich sage mal, Abstiegskampf, Meisterschaftskampf und meistens der Meisterschaftskampf nicht in der ersten Bundesliga oder sonst noch Europapokalplätze. Alles andere ist natürlich dann Langeweile und da brennt unten der Baum. Ja. Und du darfst natürlich definitiv nicht verlieren, deswegen ist ja gut, dass Bittencourt jetzt spielt, damit die Null schon mal steht. Und ansonsten wäre der Dreier das Entscheidende. Wir haben ja auch schon darüber diskutiert. Wir haben nach Augsburg, wir haben noch Gladbach-Spiele vor uns. Da kommen ja noch einige Mainz. Da muss man jetzt schon dringend die Punkte holen. Denn das ist ganz schnell auch wieder aufgebraucht. Ne?
Ja, definitiv. Also früher war es so ein Sechs-Punkte-Spiel, ne? So sagt man ja nicht mehr, aber für mich ist es, auch wenn wir noch relativ früh in der Saison sind, ist das für mich definitiv ein Sechs-Punkte-Spiel, weil du musst diese Mannschaft einfach schlagen, wenn du halt sicher in der Tabelle sein willst, wenn du ein Selbstvertrauen aufbauen musst und da musst du mit breiter Brust rausgehen und du willst doch wieder nicht dastehen, dass du gegen den Tabellen 18. der Auswärtstabelle, ihr könnt es jetzt wahrscheinlich nicht mehr hören, aber ich muss es nochmal sagen, du kannst doch nicht gegen den Tabellen 18. der Auswärtstabelle verlieren. Dann machst du dir doch schon wieder 20 Jahre im Kopf darüber, wie kann denn sowas passieren? Und das ist auch wieder ganz schlecht für die Motivation fürs nächste Spiel und so weiter und so fort. Du darfst am Samstag nicht gegen den VfL Bochum verlieren. Das ist so. Du musst kratzen, du musst beißen, scheiß was aufs Spielerische. Wir sind jetzt im Abstiegskampf, Sepp. Du musst umflügen, du musst körperlich präsenter sein als Bochum. Du musst vor allen Dingen, Sepp, jetzt kommt das ganz Entscheidende, du musst vor allen Dingen viel mehr laufen als Bochum. Da ist schon mal die Voraussetzung, überhaupt 3 Punkte gegen Bochum am Samstag zu holen. Dass der Wille da ist, dass die auch alle sich den Arsch aufreißen. Also, freut euch schon auf den Nachbericht, wenn wir gegen Bochum verloren haben. Das Spiel kannst du nicht verlieren.
Genau, und was mir gar nicht bekannt war, aber Tobias Lotz hatte das nochmal reingeschrieben in unseren Nachbericht. Wir sind mittlerweile die Mannschaft mit den wenigsten Torschüssen. Ich habe das auch nochmal geguckt, bei bundesliga.de kann man sich das auch nochmal anschauen, ja. Interessanterweise, vorletzter ist der Union Berlin. Da ist aber natürlich nicht das Problem, weil die haben eine relativ stabile Abwehr, ja. Das ist ja nicht so wie bei uns. Die haben irgendwie 17 Tore weniger reinbekommen. Denen reicht das dann. Und vielleicht haben die auch noch eine höhere Effizienzquote. Das weiß ich jetzt nicht. Die Daten hatte ich jetzt nicht. Aber das ist definitiv so, dass wir, und das hätte ich niemals gedacht, oder? Weil wir hatten doch so gefühlt jetzt im Laufe der Saison, war das doch eher so, wir haben Torschüsse, wir arbeiten uns raus. Ja, die letzten 2-3 Spiele, okay. Aber dass wir jetzt insgesamt, das ist ja auf die ganze Saison berechnet, jetzt da die schlechteste Mannschaft sind, hätte ich jetzt also gar nicht gedacht.
Ich kann mich an Kommentare erinnern aus der Hinserie, haben die da nicht immer gesagt, wir hätten sogar die meisten, dass wir sogar Tabellenführer waren, dass wir die meisten Torschüsse hatten? Kann ich mich doch irgendwie daran erinnern, irgendwie 7., 8. Spieltag oder so, wo wir in Dortmund gewonnen haben. Bochum, ich meine, da wären wir sogar Tabellenführer in der Kategorie gewesen, ja, mit den meisten Torschüssen.
Genau. Also gerne nochmal auch dazu was schreiben, vielleicht werden die auch nochmal anders berechnet, ob Torschüsse oder aufs Tor, weiß ich jetzt nicht, wie das ist. Ja, Bayern war da jetzt ganz weit vorne, aber ja, ich bin dabei, so ist mein Gefühl auch. Wir hatten doch auch mal irgendein Spiel, auch gegen Augsburg, da haben wir doch über 20 Torschüsse gehabt oder so, 25.
Wo wir 1-0 verloren haben, genau richtig.
Ja, genau. Als Beispiel, also ein bisschen merkwürdig, klar, jetzt die letzten 2-3, kann man sagen, da ging es runter, aber ja, das hätte ich jetzt nicht gedacht. Also sehr spannend, wenn ihr da auch nochmal ein Statement zu habt, definitiv was zu schreiben. Dann lassen wir mal über die Aufstellung reden. Gut, Pavlas im Tor, ist jetzt ja nicht so das Thema. Dann haben wir noch Stark, der ausfällt wegen der Gelbsperre. Und dann stellt sich ja die Abwehr wahrscheinlich von alleine auf. Friedl links, Velkovic in der Mitte, Pieper rechts. Dann werden wir den neu verlängerten Jungen links spielen lassen, weil Libio Kennen sowieso sonst keine Chance bekommen hat. Denke ich jetzt auch bei dem Spiel wird sich da nichts dran ändern. Und rechts, brauchen wir nicht drüber diskutieren, muss Leo spielen, oder?
Wo du gerade sagst, muss. Ihr wisst alle, dass ich ein riesengroßer Fan von Anthony Jung bin, mich auch gefreut habe, dass der verlängert hat. Aber ganz ehrlich, in der aktuellen Form, so wie er in Frankfurt gespielt hat, darf er gegen Bochum nicht von Anfang an spielen. Und Lou Buchanan hat auch mehr Schnelligkeit natürlich, ne? Ob nach hinten oder nach vorne. Also ich, ganz ehrlich, Sepp, ich möchte, dass der Jung von der Bank, wenn er überhaupt spielt, von der Bank kommt. Ich würde den nie von Anfang an spielen lassen am Samstag. Das ist meine persönliche Meinung. Obwohl ich Anthony Jung-Fan bin.
Ich, also du weißt ja, kannst du alles äußern, ich ja auch, aber der Trainer hört eh nicht immer auf uns, ja. Mhm. Auch wenn er hier immer fleißig zuhört, der wird das nicht ändern, weil ja, ich sehe da wenig Anzeichen dafür. Jetzt wird er wahrscheinlich eher darauf machen, dass er vielleicht einen etwas körperlich stabileren Spieler in Anführungsstrichen bringt gegen Bochum, als jetzt vielleicht den doch etwas schmächtigeren, dafür aber, wie du sagst, schnelleren Buchanan. Aber es wird, also er hat es ja auch zum Beispiel gegen Stuttgart nicht gemacht, ne? Und jetzt hast du dieses Heimspiel so. Es wäre irgendwie schon von der Dynamik her, glaube ich, schon eigentlich ein sinnvoller Zug, weil du sagst, okay, Bittencourt macht es vielleicht auch ein bisschen weniger aktiv als Weiser. Und dann kannst du es so ausgleichen, ne? Also jetzt gefühlt, sagen wir mal, vorher war das so 80% Weiser auf der Seite, 20% Jung vielleicht. So, und jetzt könnte man ja jetzt mal das so ausgliedern, ja? Weiß ich nicht. Buchanan macht dann 40 und Bittencourt 60 oder so, was Offensivaktionen angeht. Jetzt mal sehr symbolisch, aber ihr wisst ja, was ich meine. Glaube ich auch, dass man das eigentlich anstreuen kann. Außerdem hat er ja durchaus auch wieder ganz gute 10, 15 Minuten, auch wenn das jetzt nicht so viel sagt gegen Frankfurt. Die haben ja dann schon ein bisschen Kräfte eingespart. Aber er wird es, glaube ich, nicht machen, weil ich fand, da waren noch Spiele, die noch schlechter waren von Jungen und das hat er trotzdem nicht gemacht. Aber lassen wir uns dann mal da überraschen. Und Bittencourt ist, glaube ich, nach der Probe in Stuttgart gesetzt, wobei das da auch jetzt nicht, wie gesagt, ich war ja auch live da, richtig gut war es nicht, aber wir nehmen den Spruch mal vom Leo, dass hinten nichts passiert. Genau. So, dann Niklas Schmidt.
Dann wird es interessant. Ja. Dann wird es interessant.
Niklas Schmidt ja auch im Interview unter der Woche, wie so viele Sachen, verlinken wir euch auch alle, die ganzen Interviews könnt ihr euch dann mal in Ruhe angucken. Auch das Thema, genau, das kann ich jetzt hier nochmal ansprechen, so Diskussionsthema, ja, wir sind zu Füllkrug abhängig, auch sozusagen, was den Pass nach vorne angeht. Wir müssen da auch andere Lösungen finden, nach vorne zu spielen. Das ist ja eigentlich jetzt, wo ich gerade darüber, erstmal habe ich so neutral angehört, die letzten 2, 3 Tage, die ganzen Sachen, ob jetzt bei den Videos oder auf der Internetseite, aber wo man darüber spricht, ist ja auch ein anderes Thema, ne? Wo wir uns ja immer über aufregen, wo wir keine Alternativen haben. Das ist natürlich auch ein Problem, wenn du einen teilweise völlig zweikampfschwachen Duxchen vorne hast. Warum willst du den dann halt anspielen, wenn er jeden Zweikampf verliert? Also sprich, wenn der Ball auch sofort postwendend zurückkommt, das ist ja auch ein Problem, ja. Hast du eher gleichwertige Spieler, dann musst du ja schon die Frage spielen, warum spielst du nur auf einen Zielspieler, Füllkrug? Hast du mal einen, der unser Lieblingsthema Kopfbälle, ich muss es mal wieder zählen, ich habe es jetzt 2-mal nicht gezählt, glaube ich, da nicht hochgeht oder halt ansonsten eher dieser Freigeistspieler ist, dann sind die Bälle auch schnell wieder weg und da ist halt zwar schön, dass du die Alternative wählst, aber du verlierst einfach zu viele Zweikämpfe durch ihn. Und das hatte er auch, glaube ich, Tobias Lotz netterweise auch reingeschrieben. Ich glaube, es waren 11% Zweikampfquote oder so, ja, in der Richtung.
Du merkst gerade vielleicht an meiner Reaktion, wenn du mich beobachtest, ich brenne gerade, weil okay. ich habe gelesen, weil da muss ich euch ganz ehrlich sagen, Sepp, dir muss ich das auch ganz ehrlich sagen, ich hatte keine Lust, diesen Bericht zu lesen. Aber ich weiß auch nicht, wo es stand. Ich meine, es wäre die Deichstube gewesen, ich weiß aber nicht genau. Dass wir, so die Überschrift mit meinen Worten ausgedrückt, wir haben ein Problem, wenn Duxch nicht funktioniert. Also der Duxch, wenn der wohl trifft oder Assists macht, gewinnen wir wohl meistens die Spiele. Und da habe ich nur gedacht, nee, diesen Bericht liest du jetzt nicht, weil dann schlägt das Werder-Herz aus der Brust raus, weil es geht nicht. Weil wenn noch so eine Statistik zu bringen, nach einem Spiel in Frankfurt, wo er der total schlechteste Mann mit Abstand war, der gefühlt 7 Ballkontakte hatte, sage ich jetzt mal so, wenn überhaupt 7 Ballkontakte hatte, die Standards eine absolute Katastrophe waren, dann muss ich nach diesem Spiel sowas lesen, Werder Bremen funktioniert, wenn Duxch nur funktioniert. Da war ich sprachlos. Ich habe den Bericht nicht gelesen, weil ich wollte ihn gar nicht lesen. Weil ich gesagt habe, so falsch als Werder-Fan kann ich doch gar nicht liegen.
Wenn der Angreifer schwächelt, wird es kompliziert bei Werder Bremen.
Genau, das war die Überschrift. Genau.
Aber das ist auch leider das Problem. Deswegen gibt es ja bei uns, jetzt kann ich es so wieder sagen, 100% weichspülfrei Statements. die Kollegen, ja, die machen zwar schöne Berichte, alles gut, aber was Kritik und ich sage jetzt mal, auch mal ein bisschen Nachbohren angeht, ist das echt nur an der Oberfläche. Da sind ja auch die Noten bei jedem gewonnenen Spiel gleich Richtung 1 oder so. Wobei man sagen muss, manche Leistungen sind da doch sehr differenziert. Also wenn man es jetzt mal realistisch sieht, klar, als Fan kannst du natürlich allen immer eine 1 geben, gar keine Frage. Können die von mir aus auch alle bekommen. Das ist mir scheißegal. Aber das ist halt irgendwie so ein bisschen, da kommt zu wenig bei rum manchmal, was kritische Themen angeht. Und ja, ist natürlich schön, weil ich sage jetzt mal so, wenn der dann halt mal besser spielt, haben wir halt auch mal mehr auf dem Platz, als halt nur mit 10 Halbspielern zu spielen. Dass du bessere Chancen hast, da ein Spiel zu gewinnen, könnte ja auch mal ganz logisch sein. Ne? So, zeitgleich gibt es natürlich auch wieder das Thema, Dubs ist da wirklich eine ganz schwierige Sache. Es gibt halt diese Tore, es gibt dieses tolle Tor, Stuttgart, gar keine Frage. Es gibt natürlich auch viele Assists, auch ganz gute Werte, teilweise durch halt Ecken und Freistöße, teilweise auch so, weil mit Füllkrug natürlich auch jemanden hast, der durchaus auch nicht so schlecht ist, was jetzt Thema Torjägerliste angeht und so weiter und so fort. Nur mir fehlt manchmal auch dann das Thema, was wäre, hätte man jemand anders da? Ne? Hat man jetzt leider nicht, auch Philipp hat man bisher jetzt nichts gesehen. Könnte der dann nicht über so eine Saison halt auch genauso gut sein oder halt besser? Und man macht halt eher so, es gibt keinen besseren und wir müssen daran festhalten. Und das ist echt so ein Thema. Aber ich glaube, dass der Dux wieder gut spielen wird gegen Bochum. Auch vom, du hast es ja angesprochen, zumindest Auswärtsgegnerniveau, die Bochumer vielleicht dann auch etwas schwächer. Und dann gibt es natürlich auch ein bisschen mehr Räume.
Nochmal zum Thema Dux. Wir sind ja im regen Austausch immer mit unseren Usern. User, wenn ihr Bock habt, ich habe mal eine Aufgabe für euch, weil wir sprechen ja gerade die Standards. Die ganzen Standards von uns schießt ja der Dux. Ich möchte mal echt wissen, ich weiß nicht, wenn einer Lust hat, das mal zu recherchieren, wie viel Prozent der Standards vom Dux zum Tor geführt haben. Also gefühlt würde ich jetzt sagen 20%. Weil viel, viele Ecken gehen im Nix, wie viele Freistöße landen im Nix und so weiter und so fort. Und nach Vorlagen Dux wäre echt mal interessant zu wissen, wie viel Prozent davon daraus ist ein Tor geworden? Wenn einer Lust hat, würde mich wahnsinnig darüber freuen, wenn einer das rausfinden würde.
Genau. Also gerne mal Statistik wühlen, glaube ich, auch ganz schwierig. Ne? Wie willst du das denn? Alle Ecken, er hat fast alle Ecken geschossen, außer Niklas Schmidt ist auf dem Spielfeld gewesen. Ne?
Und alle Freistöße gefühlt schießt er auch. Alle Freistöße aus dem Halbfeld schießt er auch. So, und dann würde ich, wie gesagt, ich sage maximal 20%. Weil 20% ist, glaube ich, viel zu gut. Das wäre jeder fünfte Freistoß. Jeder fünfte Standardsituation vom Dux wäre ein Tor. Ach, noch lange nicht.
Nee, das ist ja bei 5% wahrscheinlich.
Ja, genau.
Bei wie viele Standards hast du denn? Da musst du ja, noch niedriger, du musst das schon mal hochrechnen. Wenn du 5 Ecken hast, bei 20 Spielen bist du schon bei 100.
Ja, deshalb, also wie gesagt, ne? Aber wär mal interessant, weil der da wieder von der Deichstube so gelobt wurde, wo ich dachte, das kann doch nicht sein. Aber wir sind ganz weggekommen von der Aufstellung. Wie spielen wir denn im Mittelfeld, Sepp?
Mal wieder beim Thema zu bleiben. Wir können natürlich darüber reden. Sturm ist ja klar, wisst ihr ja, gibt es jetzt auch keine großen Alternativen. Wird sich auch nichts ändern. Das spielen die einfach die Saison so durch. Aufstellung so, Bittencourt fällt ja raus. Und dann hast du jetzt ja das Quartett, ne, für die drei Positionen. Stay, Grosso, Grujew und Stay, Grosso, Grujew, ich habe noch mehr, genau. Niklas Schmidt und Romano Schmidt.
Vielleicht auch Philipp.
Vielleicht auch Philipp, dann wäre es sogar 6. Also könnte das schon mal streichen mit dem Quartett. Und ich, eine Sache glaube ich schon, dass er den Grosso direkt wieder reinnimmt. Aber der ist für mich jetzt auf jeden Fall dabei.
Genau, für mich auch. Für Niklas Schmidt wird es schwer, sage ich dir ganz ehrlich.
Glaube ich auch, ja.
Der wird nicht von Anfang an spielen, glaube ich nicht. Grujew wird es auch schwer haben, weil er in Frankfurt nicht so überzeugt hat. Deshalb denke ich, den wir auch ganz vergessen haben, Sepp, er wird spielen mit Grosso, Romano Schmidt und Philipp.
Boah, du hast dann rein und lässt dann Stay auf der Bank.
Ja, ich habe doch auch gehört, dass das Spiel in Frankfurt gelesen, schön. Gesehen, gelesen, gehört, dass der Stay auch in Frankfurt nicht gerade toll war. Und wie gesagt, dass das nicht eine super Leistung war. Und einen Philipp möchte ich jetzt einfach mal von Anfang an sehen, muss ich dir ganz ehrlich sagen, definitiv. Und wir spielen gegen Bochum, wir müssen offensiver spielen. Deshalb der Groß auf keinen Fall bringen, weil das wäre auch defensiver. Wie gesagt, sechs Groß und davor Philipp und sag mal schnell, Romano Schmidt und davor Füllkrug und Duxch. Du musst sie unter Druck setzen. Nochmal, hier ist der Zettel. Ich habe euch vorgelesen. Wir haben so viel, du musst die von Anfang an unter Druck setzen und da kannst du nicht mit Hinhaltetaktik. Ab der ersten Minute muss das Weserstadion brennen. Das Spiel wird wahrscheinlich wieder ausverkauft sein. Das muss brennen. Du musst denn sofort jeden Druck auf den Ball, Pressing machen und so weiter. Und deshalb würde ich so spielen. Ich würde Philipp auch spielen lassen.
Okay, dann gerne mal eure Aussage dazu. Wie ihr das seht, nehmen wir das jetzt mal so mit, schreiben wir es auch unten mal rein bei uns, dass wir das dann so machen. Sicherlich mal interessant. Man muss den ja irgendwann mal idealerweise sehen, weil man hatte vielleicht auch Interesse, den dann zu behalten. Kann ja auch sein, dass er erst später aufblüht. Man kriegt sie dann nach der Saison vielleicht für ein kleines Geld im Ablösebereich. Und ja, ist sicherlich eine Option. Ich kann es mir bei Ole Werner ehrlich gesagt nicht ganz vorstellen, aber ab und zu überrascht er uns auch, wie stark mal reinzubringen, Veljkovic rauszunehmen. Jetzt will ich eine Sache nochmal mit dir kurz besprechen. Thema Taktik, Füllkrug, gelbe Karten. Der steht bei 4, also der jetzt aktuell wieder gefährdet ist. Ganz wichtiges Spiel jetzt. Musst du immer 100% geben oder musst du auch irgendwann mal taktisch mit der gelben Karte wieder umgehen? Diese Diskussion haben wir, glaube ich, ein, zwei Mal in der Saison, hatten wir letztes Jahr auch mal. Kann ich mich daran erinnern, wie machst du das? Du hast jetzt das Spiel, du hast das Bochum-Spiel, du hast dann das Augsburg-Spiel. Spielst du dann in Gladbach, müsste es ja sein. Holst du dir irgendwie sowas in Augsburg, die gelbe Karte für Gladbach ab?
Also ich muss dir ganz ehrlich sagen, bis zum 30. Spieltag werden wir nur noch solche Begegnungen haben mit Mannschaften, die nicht gerade um die Champions League spielen, sage ich jetzt mal so. Ne? Weil wir haben es gesagt, dann kommt okay. Bayern, Leipzig, Union und so weiter. Und ich glaube, in diese Spiele, gegen Augsburg ist er verdammt wichtig, gegen Gladbach ist er wichtig, gegen Bochum ist er wichtig. Also meiner Meinung nach würde ich nicht positiv finden, wenn er gegen Gladbach sich die fünfte Gelbe gibt, sage ich jetzt mal so. Also er soll bitte bis zum 29. Spieltag durchhalten und dann kann er von mir aus wieder wie im Hinspiel gegen Bayern fehlen, weil ob er gegen Bayern spielt oder nicht gegen Bayern spielt, ist meine persönliche Meinung, gerade zum Ende der Saison, da holen wir sowieso nichts. Deshalb bitte jetzt in naher Zukunft bitte keine fünfte gelbe Karte holen.
Soweit dann dazu, auch da natürlich. Gerne ein Statement abgeben. Insgesamt für die, die auch viel Audio hören, hier nochmal bei YouTube-Kanal, gerne nochmal Like und Abo dalassen, wenn ihr das habt. Wir wollen nochmal auf die, ich glaube, 1300 kommen. Da brauchen wir nochmal so 10, 15 Abos dazu. Wäre auf jeden Fall ganz cool. Da würden wir uns sehr drüber freuen. Gerne auch nochmal ab und zu den Kanal weiterempfehlen. Ja, ihr wisst es, da gibt es immer ja längere Aufnahmen. Da könnt ihr dann halt immer gut eine halbe Stunde mit zur Arbeit fahren. Und euch das mal anhören, wenn ihr so einen langen Weg habt oder halt einmal hin und einmal zurück, geht natürlich auch. So, ich glaube, dann haben wir für den Moment erstmal alles Scoop. Ne? Ja. Da würde ich fast sagen, freuen wir uns jetzt auf den Samstagnachmittag, 15.30 Uhr im Weserstadion. Euch allen, die im Stadion sind, viel Spaß. Ansonsten natürlich vor den Geräten. Wir, das kann ich jetzt schon mal erwähnen, Scoop, wir sind natürlich auch mal wieder im Stadion. Was heißt mal wieder? Ich bin ja ständig im Stadion, habe ich das Gefühl. Irgendwann reicht es ja auch. Ne? Jahrelang nicht gewesen, aus unterschiedlichen Gründen so ungefähr. Naja, zumindest pandemiemäßig und dann family-mäßig ein bisschen jetzt. Aber es steht auch für uns das nächste Auswärtsspiel an. Scoop, das können wir ja schon verraten. Wir haben es auch einmal in den Kommentaren schon erwähnt. Wir sind natürlich dabei, wenn Werder Bremen in Gladbach ist. Da könnt ihr euch also auch vorbereiten. Nicht nur einer von uns, sondern alle beide. Und da geht es dann auf jeden Fall los mit einer großen Party, zumindest im Stadion. Ob dann die Mannschaft auch dazu sich entscheidet, müssen wir dann sehen in zwei Wochen, ja, ich glaube, oder?
17.3.
Okay, dann sind sie ja drei, ne? Und das nochmal als Info, also freut euch auch da drauf. Danach ist ja auch dann Länderspielpause meines Erachtens, müsste es dann schon kommen, ne? So, jetzt habe ich ja genug erzählt. Euch allen schönes Wochenende. Wahrscheinlich jetzt sehr schönen Freitag, wenn ihr das erst sehen könnt. Ein gutes Werder-Spiel. Wir hören uns wieder zum Nachbericht. Macht's gut. Und der Scoop hat nochmal einen wunderschönen Rausschmeißer für euch.
Ja, Rausschmeißer bezieht sich dieses Mal auf den VfL Bochum. Herbert Grönemeyer, das Lied Bochum. Ihr kennt alle die Textstelle. Jetzt komme ich selber ins Wanken. Du und der VfL, Doppelpass, jeden Gegner nass, aber nicht gegen Werder Bremen. In diesem Sinne, lebenslang grün-weiß.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach!
Strand. Auf geht's ins Stadion. Wir wollen Werder sehen. Heute geht alle grün. Werder Schal, ein Bremer Bier. Die Ostkurve vibriert. Das wir auf dem Trikot. Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen. And this is Ostern. Haben wir erlebt, wo der Fluss den Bogen macht. Und unser Stadion strahlt in seiner Pracht. Weser Wunder, Liga 2, doch der zwölfte Mann bleiben wir. Ein Weh auf jedem Schal, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen, and this is Ostern. Die Weser fließt, weht ein besonderer Wind durch unser Haus. Egal ob jung, ob alt, wir stehen zu Werder Bremen und das hört nie auf. Meisterschaften und Pokal, das Double 20-4. Auf geht's zu neuen Wundern, Werder, wir stehen hinter dir. Werder Bremen, ein Leben lang grün-weiß. Ja, wir sind Werder Bremen.